darf beten mit Ihnen mit einem Liedvers, mit einer Liedstrophe von Bengel. Du Wort des Vaters, rede du und stille meine Sinn, sag an, ich höre willig zu. Ja, lehre frei von innen, so schweigt Vernunft mit ihrem Tand. Und du bekommst die Oberhand nach deinem Recht und Willen. Dir räum ich all mein Inneres ein, das wollest du, ja du allein mit deinem Geist erfüllen. Wohlan, so lebe Gott in mir, in ihm ich leb und webe. Amen. Als vor 25 Jahren der schwäbische Pietismus daran ging, fast zu gleicher Zeit wie die Badener mit dem Friedrich-Haus-Haus, wir in Tübingen mit einem Studienhaus für junge Leute, die wirklich Pfarrer werden wollten, eine Gemeinde, Zutrauen zur Bibel haben wollten, da war es ganz klar, dass dieses Studienhaus Johann Albrecht Bengelhaus heißen soll. Aber auch in unserem Oberkirchenratsgebäude in Stuttgart, in dem Saal, in dem jede Woche einmal die Kirchenleitung sich trifft, ist ein Kruzifix und ein Bild, nämlich das Bild von Johann Albrecht Bengel. Weil man in Württemberg mindestens bis heute gewusst hat, dass er in den letzten 250 Jahren unser württembergisches Land und unser württembergisches Kirchentum geprägt hat wie sonst niemand. Über keinen der Tübinger Professoren, nicht mal über Karl Heim, Adolf Schlatter hat die Post eine Sonderbriefmarke herausgebracht, aber über Johann Albrecht Bengel, der nie es zum Professor in Tübingen geschafft hat, obwohl er das Zeug längst dazu hatte. Woher kommt es, dass dieser Johann Albrecht Bengel so stark unser Land prägen konnte? Die theologische Literatur, die ich mir angeschafft habe, auf die ich stolz war, wenn ich sie meinem Sohn, der Pfarrer ist in Bernhausen, vererben will, sagt er, oh, das ist alles veraltet. Außer ein Buch, den Gnomon, lateinisch geschrieben, Fingerzeig, von Johann Albrecht Bengel. Das ist ein Auslegungswerk, auf das jeder Bibelausleger bis heute stolz ist. Und um 1875 hat Karl August Werner, Pfarrer in Fellbach, es aus dem Lateinischen übersetzt, für die leitenden Brüder in den Gemeinschaften, dieser kurz gefasste Fingerzeig mit ein paar präzisen lateinischen Worten gesagt, etwa zu einer Stelle, wenn Jesus spricht, ringet danach, dass er durch die enge Pforte eingeht, dann genügt das, satis est. Jede Erklärung verdeckt nur den ganzen Ernst, wenn Jesus selbst zu seinen Jüngern sagt, ringe danach, dass ihr durch die enge Pforte eindringt. Diesen kurz gefassten Anweisungen des Johann Albrecht Bengel ist Philipp Friedrich Hiller gefolgt bei seinen Liedern. Schreibt Bengel mal an einer Stelle seines Erklärungswerks des Gnomon, es genügt zu beten, satis est, ich bin dein Jesu, Amen. Und Philipp Friedrich Hiller hat daraus das Lied gemacht, das wir zum Abschluss singen wollen, solange ich hier noch walle, soll dies mein Seufzen sein, ich spreche in jedem Falle, Herr Jesus, ich bin dein. Wenn morgens ich erwache und schlafe abends ein, befehle ich Gott die Sache und spreche, ich bin dein. Gehe ich an die Geschäfte, so bitt ich um Gedeihen, ihn um Verstand und Kräfte, Herr Jesus, ich bin dein. Und das geht durch, wir wollen es nachher singen. In meinen letzten Stunden fühle ich mich frei und rein durch meines Heilands Wunden. Er hilft mir, ich bin sein. Verstehen Sie, das war komprimierte Bengels-Theologie. So übersetzt, dass sie zu Herzen ging und in unserem württembergischen Volk uns geprägt hat, bis tief in hinein, wenn wir geprägt sein wollten. Aber das Entscheidende war bei Johann Albrecht Bengel, dass er ein Mann der Hoffnung war, der für unser württembergisches Denken den Horizont des Wartens auf Jesus weit aufgerissen hat. In Korntal, wo ich seit bald 11 Jahren zu Hause sein darf, erzählte man sich von dem Adam Straub, dem leitenden Bruder der Hahnschen Gemeinschaft. Er habe immer, wenn er aufs Feld ging, seinen Sonntagskittel mitgenommen und habe ihn, bevor er in die Arbeit ging, im Osten seines Feldes an den Spaten gehängt oder einen Zweig. Weil der Jesus gesagt hat, wenn des Menschen Sohn kommt, da soll man nicht zurückgehen, in das Haus seinen Rock zu holen. Ich will bereit sein, dann soll der Jesus kommt von Osten, da möchte ich nicht lang nach Hause gehen. Also verstehen Sie diese gespannte Erwartung. Der Jesus könnte kommen, ich warte auf ihn. Er hat sein Kommen vorhergesagt. Es war nicht bei allen so intensiv, aber dieser Horizont der Erwartung auf die Wiederkunft Jesu und auf sein 1000-jähriges Reich waren in Württemberg ganz stark ausgeprägt. Ich rede immer etwas verhalten, weil ich die ganz große Sorge habe. All das, was die Gemeinde des Christus Jesus in Württemberg geprägt hat durch 250 Jahre, könnte in wenigen Jahren verloren gehen. Auch in den sogenannten frommen Gemeinschaften, frommen Aufbrüchen, dass vor lauter Willow Krieg und Theaterspielen und Musik gar nicht mehr die Bibel in der Tiefe erfasst wird. Ein Grundwort, das wir als Theologiestudenten selbst im liberalen Tübinger Stift gelernt haben, war der Grundsatz von Bengel, Te totum applica ad textum. Wende dich ganz dem Text zu und dann wende den Text auf dein Leben an. Aber zuerst bohren, was wirklich in dem Wort Gottes gesagt ist. Bengel hat gesagt, jedes Bibelwort ist voll von versteckten Biegeleien. Bengel hat Schwäbisch gesprochen. Ein Biegele ist Dachboden, so der letzte Ausbau, wo man den alten Koffer abstellt und hofft, dass niemand mehr findet, die Dinge, die man nicht gebraucht. Manchmal erstaunt ist, was da ist, der Schlitten von den Kindern und all so Dinge, die stellt man da hinten ab, im Biegele. Und da hat Bengel gesagt, die Bibel ist voll von Biegeleien, wo man denkt, da ist wertloses Zeug drin und wenn man genau nachguckt, aha, was ist denn da drin, habe ich schon lange gesucht. Also wende dich ganz dem Text zu und dann wende den Text des Bibelwort auf dein Leben an. Johann Albrecht Bengel hat in einer Zeit gelebt und deshalb meine ich, sei es auch gut, dass wir heute Abend drüber reden, da der Unglaube im Volk und auch in der Kirche erschreckend überhand genommen hat. Ach, man kann doch nicht mehr mit der Bibel kommen. Wer versteht denn die Bibel? Wichtig ist ein Gefühl der Frömmigkeit. Bengel hat sogar eine Auseinandersetzung mit Nikolaus Ludwig Reichsgraf von Zinzendorf nicht gescheut, weil dieser fromme Zinzendorf manchmal auch gesagt hat, es ist mir so, ich habe den ein. Und Bengel hat gesagt, nix, es ist mir so. Wo steht's in der Bibel? Was nicht gedeckt ist durch das Wort der Apostel und Propheten, da hat die Stimmung nichts zu melden, die Emotion. Also eine Zeit, in der der Unglaube ist falsch, eine seichte, stimmungsgeladene Frömmigkeit die Kirche überschwemmt hat. Da man gesagt hat, ach, die alten Choräle, mit denen kann ich nicht so anfangen, die Bibel ist so schwer zu verstehen. Und wer weiß denn überhaupt, ob die Bibel stimmt, ob die nicht falsch abgeschrieben wurde, ob nicht manche da etwas hineingeschrieben haben, manches weggelassen haben. Und da hat sich Johann Albrecht Bengel, er war ein Forscher, die Mühe gemacht, dass all die vorhandenen Handschriften und Traditionen, von England ließ er sich Handschriften kommen, aus dem Orient, verglichen hat. Gesehen hat, da gibt es bestimmte Handschriften, Familien, da ist irgendwo mal ein Abschreibefehler passiert, der zieht sich durch all die anderen Handschriften hindurch, aber was wir heute in der Hand haben und was wir heute mit unserer Lutherbibel in der Hand haben, darf es Ihnen belegt durch Bengel sagen, ist verlässlich. Kann sagen, ha, vielleicht ist da mal irgendein Fehler. Ist verlässlich. Das Wort Gottes ist verlässlich bis hin zu der allgemeinen guten Übersetzung. Und wenn manche Leute sagen, das ist so schwer zu verstehen. Entschuldigung, wenn ich einen englischen Schriftsteller lese, ist auch schwer zu verstehen. Ich habe in den letzten Tagen Charles Dickens Bücher gelesen, übersetzt ins Deutsche. Ist auch eine Sprache, an die man sich erst gewöhnen muss. Die Bibel ist ein wertvolles Buch der Weltliteratur, das man nicht holter die Polter geschwind verstehen kann, sondern muss hinein sich vertiefen. Also die Bibel ist verlässlich und großartig. Bengel hat sich dagegen gewehrt, dass man aus der Bibel eine Sammlung von frommen Sprüchen macht. Sozusagen befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er hat seinen Engel befohlen über dir, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich bin bei euch alle Tage und das reicht. Nein, ihr müsst sehen, wie das zusammenhängt, wie Jesus, heute Morgen habe ich es zum Beispiel gemerkt, bin ich gekommen, dass ich mir dienen lasse und dass ich diene, gebe mein Leben zur Erlösung, entspricht Jesaja 53, er gibt sein Leben zum Erkaufen von Sündern. Die Frage der Gerechtigkeit, dass Gott uns gerecht macht, taucht auf. Sein Name wird sein, Gott, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Guck mal, was für Linien sind von Jeremia, von David hin zu Jesus. Bengel hat uns gelehrt, die großen Zusammenhänge aufzuspüren und neu zu begreifen. Das wäre eine Aufgabe für Hausbibelkreise und Bibelstunden. Braucht man nicht Universität. Aber dass wir eindringen in die Bibel, in die Herrlichkeit der Bibel. Und dazu hat Bengel uns gelehrt, was für unser Haus hier Langensteinbacher Höhe auch wichtig ist, die Bibel heilsgeschichtlich zu verstehen. Da ist ein Zug drin vom lebendigen Gott, nachspürbar, dass Gott hinarbeitet auf das Ziel der Erlösung der Welt. Da gibt es verschiedene Stufen. Ankündigung durch die Propheten. Gibt Dinge, die schon eingetroffen sind. Du Bethlehem, Ephrata, die du klein bist in Städten Judas. Aus dir wird mir kommen der Herr. Ist erfüllt. Und es gibt manche Dinge, die kommen erst. Das darf man nicht durcheinander mischen. Bengel hat uns gelehrt, zu sehen, dass da verschiedene Stufen der Erfüllung sind. Gott wandelt in Stufen bis zu seinem großen Ziel. Und wenn etwa Nikolaus Ludwig von Zinzendorf gesagt hat, wir, Herrnhuter, sind schon die philadelphische Gemeinde, die wahre Gemeinde, dann konnte Bengel mit ihm zwei Nächte lang in Denkendorf ringen und hat gesagt, verehrter Reichsgraf, hast du nicht gelesen, dass da gleich am Anfang der Offenbarung steht, ich will dich bewahren in der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Und da hat Bengel gesagt, da wird auch Herrnhut nicht ausgenommen sein. Jetzt ziehen Sie mal gleich die Linie zu uns heute. Wenn wir meinen, in manchen freien Gemeinden, oh, da sind wir nicht wie landeskirchliche Gemeinde verdorben. Wir sind die wahre. Ha! Bengel hat gesagt, die Stunde der Versuchung, die kommt erst. Ihr werdet hineingerissen werden, alle miteinander, in die große Versuchung. Und wenn der Herr Jesus uns nicht bewahrt in der Stunde der Versuchung, wenn wir nichts mehr wissen von der Angewiesenheit auf Jesus, sind wir alle miteinander verloren. Also, Sie merken, er hat gesehen, manches geht erst auf die Zukunft, das noch gar nicht erfüllt ist. Heilsgeschichtliches Denken. Wie kam dieser stille Mann denn dazu? Äußerlich war nichts Besonderes an ihm zu sehen. Die Bilder, die wir hier haben, sehen imposant aus, aber nehmen Sie einmal die Perücke weg. In seinen mittleren Jahren war sie bräunlich, später war sie weiß. Dann ist drunter eben bloß Haut rausgekommen, mehr noch als bei meinem Kopf. Von mittlerer Größe, immer kränklich. Alle, die ihn beschrieben haben, die ersten Zeugnisse im Tübinger Stift, hieß immer von schwächlicher Statur. Wird auch behauptet, seine Frau habe in der jahrzehntelangen Ehe nichts davon bemerkt, dass er auf einem Auge von Geburt an blind gewesen sei. Das glaube ich einfach nicht. Eine Ehefrau merkt alles. Gell? Bloß hat sie nicht arg drüber gesprochen. Aber auf einem Auge war er blind, begabt, früh seinen Vater verloren bei einem der Franzoseneinfälle in Winnenden, dann durch verschiedene Häuser gegangen, die Mutter konnte ihn nicht bei sich behalten. In Schondorf ist er einige Zeit in die Schule gegangen, dort wo ich 14 Jahre Dekan sein durfte, ist erregend. Zu sehen, wie er schreibt in der Kinderlehre, das war der zweite Gottesdienst am Sonntag, mittags um 12:30 bis 13:30, sei er oft mit dem Pfarrer und mit dem Organisten der einzige Besucher gewesen in der Kirche von Schondorf, die 2000 Sitzplätze hat. Also der Niedergang der Kirche war damals schon erschreckend. Wenn wir manchmal denken, es kann nicht mehr schlimmer kommen, es kann noch schlimmer kommen. Und der Niedergang hat auch die Christenheit selber erfasst. Ich lese Ihnen ein paar sehr nüchterne Beschreibungen. Da merken Sie, die Zeit war damals gar nicht viel anders. Und genau das ist für uns so interessant. Wie hat sich Bengel in dieser Zeit verhalten? Welche Ratschläge hat er seinen Christen gegeben? Aber jetzt der Charakter unserer Zeit. Man entfernt sich so weit wie möglich von der Bibel und vom Geist Gottes und hält so viel vom Geist der Philosophen und der Zeitungsschreiber. Oh, wie wird die Welt so arg? Es schickt sich alles dazu, dass man auf eine bloße Ehrbarkeit hinauskommt. Alles Höhere wird verlacht. Heute, wenn Sie sagen, wir müssen zu den vielen Völkern der Welt, die Jesus nicht kennen, Missionare schicken, heißt, hawa, ihr müsst was gegen AIDS tun und gegen den Hunger. Alles andere, lasst doch denen ihren Glauben. Verstehen Sie, es geht um eine gewisse Ehrbarkeit und Hilfe für die Welt. Der Menschengeist genügt sich an einem Glauben an Gott ohne Christus. Zu meinem Sohn haben sie gesagt, als Pfarrer, warum sprechen Sie so viel von Jesus? Gott genügt doch auch. Da kann man sich nämlich sehr schnell mit Juden und Muslimen verständigen, wenn man keinen Jesus mehr hat, nicht? Schon damals, stellen Sie vor, 1730. Unsere Welt kommt ohne Erlösung und Heiligung aus. Über eine Weile werden sie auch ohne den Schöpfer auskommen. Werden auch Gott als Schöpfer abschaffen. Wir schaffen alles. Man lässt das, was auf Jesus geht, als Hülse weg und setzt alles auf einen Glauben, mit dem sich Juden, Türken und Heiden vertragen können. Die meisten von denen, die noch nach Wahrheit und Tugend suchen, tun es ohne Jesus. Heute wird selbst in der Christenheit viel von Werten gesprochen. Nicht Jesus, aber Werte, gell? Ehe, Kindererziehung. Sie tun es ohne Jesus. Und deshalb ist mir so aktuell, man traktiert in der heutigen Christenwelt das Christentum als Nebensache, wie wenn es bloß um Politik ginge. So können Sie weitermachen. So hat Bengel gesagt und dann schreibt er, die Kirche ist ein verwirrt Ding, der man nicht mehr helfen kann. Jetzt sollte man erwarten, dass er aus der Kirche ausgetreten wäre. Nein, ihr müsst in die Kirche hineinwirken, in ganz großer Treue. Also ein Mann, der nüchtern die Schäden seiner Zeit gesehen hat, die ganz ähnlich waren den Schäden unserer Zeit, aber nicht resigniert war, gesagt, es nützt nichts zu poltern und den Karren stehen zu lassen. Man muss hoffen und beten, dass unser Herr eine Änderung bewirkt. Das ist ein Mann der Hoffnung. Wie? Das werde ich gleich noch sagen, wenn Sie noch Kraft haben. Wir sollten, ein Zitat von Bengel, immer das Ziel Gottes vor Augen haben. Ich habe die Hoffnung auf bessere Zeiten, auf die kommende Herrlichkeit Gottes. Wenn wir auch schon den einen oder anderen Schritt auf der richtigen Bahn verrichtet hätten, so sollen wir doch erst recht eine neue Munterkeit fassen und dazu einander ermahnen, stärken und reizen. Liebe Schwestern und Brüder, dazu sind wir beieinander. Munter zu werden, einander zu stärken, dass wir gewisse Tritte tun und nicht aussteigen, wenn unser Herr auch mit einer verlotterten Christenheit, mit einer heruntergekommenen Kirche, mit einer verwahrlosten Welt noch etwas vorhat. Die neue Welt nämlich, die er bringen wird. Johann Albrecht Bengel, was war denn von Beruf? Er war Theologe, aber ist dann sehr bald als begabter Theologe an eine der württembergischen Klosterschulen berufen worden. Herzog Christoph hatte nach der Reformation 12 Klöster, Maulbronn, Blaubeuren, Adelberg, Alpirsbach, umgespritzt zu Ausbildungsstätten für künftige Pfarrer und Lehrer. Wer ein hochqualifiziertes Examen gemacht hat, das Landexamen, hat einen Freiplatz bekommen in einem dieser Klosterschulen, in Seminaren. Und wenn er dort sich gut geführt hat, hat er einen Freiplatz bekommen im Tübinger Stift. Wenn er nicht Pfarrer oder Lehrer wurde, musste er es zurückzahlen, die Ausbildungskosten. Aber so konnten Handwerker, Landwirtskinder, Weingärtnerkinder zu einer Zeit, 400 Jahre bevor die Amerikaner die Schulreform erfunden haben, in akademische Berufe aufsteigen. Und Bengel ist nun einer der Lateinlehrer, Klosterpräzeptor in Denkendorf geworden. Eine Klosterschule, die später dann aufgehoben wurde. Wenn Sie auf der Autobahn vorbeifahren, sehen Sie leider nicht mehr das Kloster, weil die Lärmschutzwand da gebaut ist. Und da ist er 28 Jahre geblieben. Er hat oft an seine Briefe geschrieben, in hoc loco meo obscuro, in meinem dunklen Loch Denkendorf. Da kann es nämlich arg so dem Tal drin, der Kirsch, arg dunkel und neblig sein. Er war nahe dran, mit Gott zu hadern, dass er der begabteste Zeitgenosse seiner Zeit bei jeder Berufung zu einer Theologieprofessur in Tübingen souverän übergangen wurde. Man wollte den frommen Mann nicht in Tübingen haben. Und so musste er sich 28 Jahre lang mit 11- und 12-jährigen Buben herumschlagen. Bis ihm Gott die Erleuchtung gab, dass eine Handvoll, also 5, dieser jungen Leute ein heilsames Gewürz sein werden für das ganze Herzogtum. Es waren nachher 8 oder 9. Hiller, Trasberger, Steinhofer, Philipp Friedrich Hiller, Beck, Magnus Friedrich Roos. Die haben unser württembergisches Land verändert. Sie haben wie ihr Lehrer angefangen, Gemeinschaftsstunden in ihren Gemeinden, in denen sie Pfarrer waren, aufzubauen. Der württembergische Pietismus ist durch Pfarrer ins Land getragen worden. Deshalb ist von Anfang an nicht eine Rivalität, wie es oft im Siegerland Westfalen war, ein Gegeneinander von Pfarrer und pietistischer Stunde da gewesen, sondern die Pfarrer haben angefangen, die Stunden einzuführen in Württemberg. Durch ihr großes Vorbild Johann Albrecht Bengel angeregt dazu. Und dann gab es einen Dominoeffekt. Das hat sich rumgesprochen. Das ist eine gute Sache. Bis das Konsistorium, heute würde man sagen Oberkirchenrat, gesagt hat, gut, die Stunden dürfen sein, aber es muss immer der Pfarrer dabei sein. In den ersten 80 Jahren des schwäbischen Pietismus war der Pfarrer, ob er wollte oder nicht, mit der Gemeinschaftsbewegung verbunden. Oh, was denken Sie, wie das den Pfarrern gut getan hat. Hineingenommen zu sein, auch in einen Kreis von frommen, gläubigen Menschen. Und erst später haben sie gesagt, ha, so arg fromm sind wir nicht und wir wollen auch nicht als Aufpasser angesehen werden, aber wir wollen ja über Bengel reden. Auswirkungen im Blick auf den Pietismus. Bengel hat innerhalb der Landeskirche dafür gesorgt, dass der Pietismus anerkannt wurde. 1743, 8 Jahre vor dem Tod von Bengel, gab es diesen Erlass des Konsistoriums, dass Gemeinschaftsstunden offiziell möglich sind in der Landeskirche. Weil der Bengel gesagt hat, wenn Leute über Land gehen, ist es doch unnatürlich, wenn jeder für sich geht. Es ist natürlich, dass sie miteinander gehen und sich austauschen. So ist es auch im Glauben. Es wäre unnatürlich, wenn jeder für sich gehen würde. Es ist natürlich, wenn sie mit Gemeinschaft gehen. Und wenn jemand gesagt hat, es wollen die Besonderen sein, hat er gesagt, da gibt es auch viele, bei denen das Licht ausgeht. Aber ein Stück Holz, das schon einmal gebrannt hat, ist leichter wieder anzuzünden als eines, das noch nie gebrannt hat. Aber wenn einer lau wird im Christentum, guckt, dass er wieder hineinkommt. Auch ein Stück Holz, das bloß noch klostet, guckt danach, dass es wieder zum Brennen kommt. 28 Jahre lang Klosterpräzeptor, bis dann die Landeskirche gedacht hat, naja, also diesen verdienten Mann müssen wir auch was tun und haben ihm den Ehrentitel Prälat angeboten. Er war eigentlich Pfarrer in Herbrechtingen. Und dann haben sie ihm für die letzten Jahre seines Lebens zum Prälaten von Alpirsbach gemacht. Er war einer der einflussreichsten Prälaten mit dem größten Einzugsbereich, was heute die Prälatur Reutlingen ist, hieß damals Prälatur Alpirsbach. Wenn bei Freizeiten oder Fahrten ich dabei sein darf und wir einen Zettelkasten aufhängen, Frageabend, ist meist die erste Frage, was ist ein Prälat? Bis 1918 war in Baden der Großherzog der Führer der Kirche, pro forma. Es gab keinen Bischof, sondern der Großherzog. Württemberg war es der König. Aber das eigentliche Bischofsgeschäft haben in Baden und in Württemberg die Prälaten gemacht. Also ich war etwa am Schluss meines Dienstes für etwa 500 Gemeinden im Oberland und bis Heidenheim und ebenso viele Pfarrer zuständig, Oberaufsicht, Beratung, Seelsorge. Solch ein Amt hat Bengel gehabt. Und schreibt, wenn ich in der Kirche etwas zu sagen hätte, schon damals war es so, dass auch Prälaten nichts zu sagen und nichts zu ändern hatten. Die konnten bloß mitleiden über den Verfall der Kirche. Wenn ich etwas zu sagen hätte, würde ich sagen, die Pfarrer eines Bezirks dürfen den Tüchtigsten aus ihrer Mitte zu ihrem Dekan machen. Und dürften selbst bestimmen, wer, wenn eine Pfarrstelle frei wird, in ihren Bezirk nachkommen soll. Also es war das Rezept, das bis heute eigentlich das Ideale wäre. dass wir in unseren Landeskirchen bestimmte Regionen machen. Manche sortiert sich. Manche haben gesagt, als ich Dekan in Schondorf war, da der fromme Schondorfer Bezirk. Ja, weil die Pfarrer gesagt haben, wenn ich schon wechsle, will ich dorthin, wo ein Dekan ist, der mich deckt mit meiner Gemeindeauffassung. Das war ein schönes Arbeiten, wo wir alle an einem Strick gezogen haben. Wir da 50 Pfarrer. Aber das hat Bengel gesagt, wenn ich etwas zu sagen hätte, aber ich habe die Sorge, dass man den großen Haufen dadurch nicht bessern würde. Ein typisches Wort, das bei Bengel immer wieder auftaucht, der große Haufe. Wir als Volkskirche, so hat es Luther nach der Reformation eigentlich gedacht, wie der Herr Oberförster für einen bestimmten Bezirk zuständig ist und für alle Bäume drin, so ist der Pfarrer in einem Gemeindebezirk für alle, die sich evangelisch nennen, zuständig. Das hat aber bloß einen Sinn, wenn man es missionarisch wahrnimmt. Wenn man die, die es schwer tun, wenn man denen nachgeht, sie sucht, wie ein Hirte, der das Verlorene sucht. Aber wenn man vor lauter Sitzungen nicht mehr nachkommt, vor lauter schwierigen Aufgaben, wie kann man den großen Haufen bessern? Nur indem man in großer Treue, das war das Rezept von Bengel, in großer Treue im Kleinen das Wort Gottes traktiert, behandelt. Bengel hat ja in einer Zeit gelebt, 1689 bis 1752, da hatte gerade Philipp Jakob Spener sein pietistisches Reformrezept ausgegeben. Mehr Bibel. Der Sonntagsgottesdienst genügt nicht. Wir müssen in den Häusern und in Gemeinschaft mehr Bibel lesen. Und Bengel hat gesagt, mehr Bibel tut's nicht. Unter dem Bild im Stuttgarter Kollegialsaal, im Oberkirchenrat, steht das Wort, wenn die Kirche kränkelt, setzt das Wort Gottes Schimmel oder Moder an, dann können Sie ein Jahr mit der Bibel machen. Und dann werden Vorträge gehalten im Jahr der Bibel über die Bibel, dass ihnen die Haare, die sie noch haben, zu Berge stehen. Mehr Bibel hilft nichts. Bengel hat gesagt, es braucht, wenn das Brunnenrohr verstopft ist, er hat solche Vergleiche geliebt. Es gab es früher bei hier dem schönen Brunnen, bei Ihnen, Karlsbad. Da setzt auch langsam so ein bisschen Moos und Flechten an im Brunnenrohr, bis am Schluss der Brunnen bloß noch tröpfelt. Wie es bei mancher Verkündigung eigentlich von frischem Lebenswasser bloß noch tröpfelt, weil das Brunnenrohr verstopft ist. Und dann hat Bengel gesagt, es braucht einen Brunnenmacher, der den Teichel, das Brunnenrohr, wieder säubert, dass das Wasser fließen kann. Und sein Wunsch war, dass es hier und dort im Land Brunnenmacher gibt, bei denen das lebendige Wasser so fließt, dass andere sagen, da muss ich auch gucken, dass meine Rohre wieder gesäubert werden. Dass wieder läuft, damit man wieder einen Geschmack bekommt, was frisches Lebenswasser des Wortes Gottes ist. Eine Handvoll dieser jungen Leute können das Gewürz für das ganze Herzogtum sein. Sie können auch solche Brunnenmacher sein. Bengel selbst war solch ein Brunnenmacher, der uns das erquickende Wort Gottes geliefert hat und andere haben es neu übernommen. Gerade Hiller, Brastberger, Beck, Magnus Friedrich Roos, Storr. Und viele haben bis zum heutigen Tag gelernt, was lebendiges Wasser der Bibel ist, bei dem, was sie bei Bengel gelernt haben. Bengel ist dann nach kurzen Jahren verstorben, nachdem er Prälat von Alpirsbach war, mit Sitz in Stuttgart. Das war eine Titularprälatur. Am 2. November 1752 erfüllte sich für ihn die Liedzeile, die er selbst geschrieben hat. Er hat nicht viel Lieder geschaffen. Du Wort des Vaters rede du. Da heißt es am Schluss, bis ich nach ausgestandener Prob in vollem Licht zu Gottes Lob die Gottesschau erlange. Hat er aus der Bibel gelernt. Ich will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Psalm 16. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bild. Was ich hier an Gemeinschaft mit Jesus habe, ist herrlich, aber ich will die Gottesschau erlangen. Ein Mann der Hoffnung. Einmal schreibt er im Gnomon in seinem Auslegungsbuch, in Negotio Salutis, im Geschäft des Heils, in der theologischen Arbeit, der christlichen Arbeit, in Negotio Salutis, ist die Erkenntnis, Cognitio, Maximi Momenti, der größte Augenblick ist, wenn man Erkenntnis hat. Übersetzt Aha-Erlebnisse. Ach so, da steht es schon beim Jesaja, weil er sein Leben in den Tod gegeben hat. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Wir hatten in unserer Schondorfer Gemeinde eine alte Dame aus Estland, die konnte mitten im Gottesdienst, wenn die Predigt sie überzeugt hat oder die Bibelstunde, sagen, aha, wie ein Peitschenschlag war das, gell? Aha, der hat Bengel gemeint, Cognitio, dass uns etwas aufgeht. Ich habe zu Hause angefangen, ein Büchlein, ich habe es oben auf meinem Tisch liegen, Erkenntnisse. Ich möchte gespannt sein, das habe ich bei Bengel gelernt, was geht mir beim Lesen der Bibel auf? Ich möchte nicht bloß einen Abschnitt lesen. So. Was habe ich bisher noch nicht begriffen gehabt? Welche Zusammenhänge, welches Wort? Sie haben heute Morgen das Betonen der Gebetsgemeinschaft mit Tragen. Wenn man das mal verfolgt, wie oft das Tragen eine Rolle spielt. Er hat sein Volk getragen, wie ein Vater seinen Sohn trägt. Ich will euch tragen bis ins Alter. Bis hin zur Offenbarung, dass er uns trägt. Erkenntnisse. Im Geschäft des Heils ist Erkenntnis Maximi Momenti, das größte, das faszinierende Augenblick. Also bis ich nach ausgestandener Prob in vollem Licht zu Gottes Lob die Gottesschau erlange. Er hatte wenige Stunden vorher das Abendmahl bekommen, aber als dann die Umstehenden gemerkt haben, dass es wirklich zu Ende geht, nachdem er schon vorher oft immer wieder dem Sterben nahe war mit seinem schwächlichen Körper, haben sie ihm zugerufen, das Wort, das man in Württemberg immer bei der Konfirmation gemeinsam gesagt hat, Herr Jesu, dir leb ich, dir leid ich, dir sterb ich, dein bin ich tot und lebendig, mach mich, o Jesus, ewig selig. Und hat Bengel noch seinen Zeigefinger ausgestreckt und auf seine Brust gedeutet, sprechen konnte er nicht mehr. Das gilt jetzt für mich, mach mich, o Jesus, ewig selig, bis ich die Gottesschau erlange, in vollem Licht zu Gottes Lob. Ein Mann der Hoffnung. Aber nicht bloß er persönlich, sondern das, was er aus der Bibel in seinem heilsgeschichtlichen, in seiner heilsgeschichtlichen Schau herausgelesen, erkannt hat, war nicht bloß das, was heute gesagt wird. Er hat das Wiederkommen Jesu auf 1836 vorhergesagt und hat sich getäuscht. Er hat gar nicht das Kommen Jesu wiederhergesagt. Er hat gesagt, da beginnt das tausendjährige Reich. Dieser Einschnitt, da Gott noch einmal in unserer verderbten Welt große Dinge tun wird. Und wenn man es eigentlich überlegt, da ist in Deutschland und in der Schweiz die große Missionsbewegung losgegangen mit Leipzig und Basel und Berliner Herrnhuter Mission, Neuendettelsauer Mission. Es ist die Arbeiterdiakonie losgegangen, der Diakonissenhäuser, der inneren Mission, dass man sich um die armen Straßenkinder gemüht hat, um die Schwerhörigen, Hörbehinderten, Sehbehinderten. Alle wurde entdeckt, die Altenheime als christliche Erfindung, ohne staatliche Hilfe. Wir haben vielleicht ein Jahrhundert schon hinter uns, da Gott Großes gewirkt hat durch seine Gemeinde, treue im Kleinen. Bengel hat sich nicht getäuscht, sondern hat gesagt, vor der Wiederkunft Jesu wird eine Zeit kommen, Offenbarung 20. Da wird für einige Zeit der große Verführer gebunden sein. Das Schlimmste in der Christenheit und in unserer Welt ist die Verführung. Und in dieser Zeit, wo die Verführung eingedämmt ist, wird noch einmal das Netz des Herrn Jesus weit ausgeworfen und dann kommt er selber, um sein Königreich aufzurichten. Also diese gespannte Erwartung auf ihn selbst, den lebendigen Gott, das hat Bengel zu uns nach Württemberg hineingebracht. Wenn ich es nochmal zusammenfassen soll, was ihm wichtig war, einmal, es soll niemand meinen, er habe den Glauben gepachtet. Die große Versuchung kommt noch. Und wenn einer meint, er habe ja den Glauben, konnte Bengel sagen, Gott kann dich ausbomben, auspumpen. Durch welche Widerfahrnisse, dass dir der Glaube wegbleibt. Du bist darauf angewiesen, dass Jesus dir begegnet und bist abhängig von der Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus. Also niemand hat den Glauben gepachtet und wenn es einer meint, er habe es geglaubt, gepachtet, dann kann der Herr Jesus ihn sehr demütig machen. Besonders Theologen hat Bengel gewarnt, dass sie in eine sich fromm gebende Verführung hineintaumeln. Das Zweite, was Bengel wichtig gemacht hat, ist, Gottes Handeln hat ein Ziel, das erst noch kommt. Wir sind erst unterwegs. Und stört euch nicht dran, wenn ihr das kleine Häuflein seid. Wichtig ist Treue im Kleinen. In Korntal habe ich mich, weil ich den Eindruck hatte, unsere gesegnete Michael-Hahnsche Stunde ist am Aussterben, habe ich gesagt, jetzt gehöre ich donnerstags dazu, außer kommenden Donnerstag, wo ich noch hier bin. Wir sind 5 Brüder am Brüdertisch, eine ganz tiefe Auslegung. Uns gegenüber sitzen 3 Frauen, wir sind 8 Leute noch. Aber ich denke immer, das ist eine Brunnenstube. Da kann etwas beginnen. Treue im Kleinen. Und dass wir dabei sind, Leute einzuladen und zu werben, komm, mir hilft's, du könntest vielleicht auch brauchen. Dritte Grunderkenntnis, nur die Schrift hilft der Kirche auf. Nur die Bibel. Unsere großen Choräle waren alle bibelgesättigt. Können Sie immer ein Preisausschreiben machen, ob Sie alle die Bibelzitate, die hinter jedem Choral von Paul Gerhardt und bis hin zu Arno Pötsch dahinterstehen, bis Sie es herausfiltern. Es sind oft 14, 15 Bibelworte, die verdichtet sind, komprimierte Bibel. Nicht, ich werfe mich vor den Thron deiner Majestät, bitte, wer macht denn das schon? Das sind so große Worte. La, 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 nicht, also, Entschuldigung. Nur die Schrift. Ich möchte es meinem Freund Ulrich Parzani auch sagen, es helfen alle Theaterszenen, alles, was ihr macht, nichts. Wenn nicht, wie es bei ihm ist, bei Parzani, wenn der dann ein Gleichnis Jesu erzählt, da ist atemlose Stille, da brauchen Sie keinen Tamtam drumherum. Die Schrift hilft der Kirche auf. Aber nicht so, dass wir drüber einschlafen, sondern dass wir selber Aha-Erlebnisse haben und lebendig weitergeben. Wir brauchen die Brunnenmacher, die etwas entdecken. Wir sollten beten um solche Brunnenmacher. Ein letztes Wort. Der Umgang mit Gott ist eine Sache der Übung. Durch Beten, Bibellesen und Singen wehren wir uns gegen die finstere Geschäftigkeit unserer Gedanken. Kennen Sie die? Die Sorgen, gell? Durch Singen, Beten, Bibellesen wehren wir uns gegen die finstere Geschäftigkeit der Gedanken. Auch gegen die Trägheit unserer Natur. bis wir unser Leid vergessen und merken, dass Gottes Herz weit und unser Herz eng ist. Unglaube wird nur durch Glaube überwunden. Ein Kind lernt reden, indem es redet. Es lernt gehen, indem es geht. Auch der Glaube wird gefördert, wenn wir glauben. Dazu sind wir auch hier beieinander in Langensteinbacher Höhe, dass wir wieder neue Schritte lernen miteinander. Bevor wir dann das Lied singen, darf ich mit Ihnen beten. Treuer Lehrer deiner Gemeinde, du großer Hirte der Herde, Jesus Christus, danke, dass du deiner Kirche, deiner Gemeinde immer wieder solche Brunnenmacher gegeben hast. O, lass doch uns auch Erkenntnis bekommen aus deinem Wort. Faszinierendes Gepacktsein für das, was du uns mitteilen lassen willst. Und gib, dass wir es weitergeben können, voll Staunen und Dankbarkeit in einer Welt, die verlernt hat, zu denken und zu staunen über deine Wunder. Bis einmal das große Ziel erreicht wird, dass wir dich schauen in deiner himmlischen Herrlichkeit. Amen.